weiter geht's mit Teil 2. Vielleicht erstmal noch zu dem Satz von gerade. Was für Fragen sind da offen geblieben? Gibt es irgendwelche Stellen, die Ihnen noch Bauchschmerzen machen? Würden Sie sich irgendwo ein Beispiel wünschen, an dem man dies oder jenes nochmal konkreter nachvollziehen kann? Ist da noch irgendwas, was ich wissen sollte? Das nehme ich dann als Hausaufgabe mit. Es gibt natürlich zahlreiche Übungsaufgaben, die vielleicht auch das eine oder andere nochmal klarer machen oder die klarer machen, wo noch Fragen sind. Das hoffe ich ja immer, dass ich es manchmal auch schaffe, Aufgaben zu stellen, bei denen Sie dann merken, ah, stimmt, das habe ich noch gar nicht verstanden, das merke ich jetzt. Na gut, wenn da erstmal kein weiterer Klärungsbedarf ist, dann gibt meine Krallen auf. Irgendwo ist noch mehr. Dann geht es jetzt weiter mit Lemma 4.7, wo es auch wieder um Teilstrukturen geht und Vererbungseigenschaften und solche Sachen. Dann eine Gruppe und zwei Normalteiler. G ist die ganze Zeit eine Gruppe, deswegen schreibe ich das jetzt gar nicht mehr immer an. Sein einfach A und den Normalteiler von G. Und dann haben wir zwei Teile. Erster Teil, wenn A und B nilpotent sind, dann ist ihr Produkt auch ein nilpotenter Normalteiler. Sozusagen andersrum gedacht. Diesmal denken wir an die Faktorgruppen G modulo A und G modulo B. Falls G modulo A und G modulo B nilpotent sind, dann, und jetzt möchte ich eine Vorbemerkung machen, A und B sind ja Normalteiler von G nach Voraussetzung und dann ist der Durchschnitt A geschnitten B ebenfalls ein Normalteiler von G, sodass es also sinnvoll ist, sich die Faktorgruppe G modulo A geschnitten B anzugucken. Und ich behaupte, dass die dann auch nilpotent ist. Auflösbarkeit. Da sehen wir dann das gleiche Dilemma nochmal für Auflösbarkeit. Und ich habe mir das folgendermaßen überlegt. Wir überlegen uns jetzt die erste Eigenschaft hier zusammen. Die zweite ist eine Übungsaufgabe. Und das gleiche Dilemma für Auflösbarkeit ist auch eine Übungsaufgabe, sodass Sie dann also gezwungen sind, sich mit all diesen Ideen wirklich nochmal ernsthaft auseinanderzusetzen. Manches können Sie quasi abschreiben. Da gibt es die Argumente so ähnlich schon in dem, was wir gemacht haben. Und Sie müssen es nur richtig zusammenpuzzeln. Und an ein, zwei Stellen brauchen Sie vielleicht noch eine Idee. Aber hier den ersten Teil zu beweisen, ist mir wichtig, weil das zur Definition der Fitting-Gruppe führt. Deswegen machen wir das hier, das ist keine Übungsaufgabe. Sein A und B nilpotent. Naja, dass A mal B ein Normalteiler ist, das ist klar. Produkte von Normalteilern sind Normalteiler. Es geht also nur um die Nilpotenz. Und ich möchte die Charakterisierung benutzen aus dem Satz von vorher, das mit dem Produkt der OPs, beziehungsweise dass es für jede Primzahl nur eine Sydow-Untergruppe gibt. So, und das habe ich mir jetzt gedacht, machen wir folgendermaßen. A ist nilpotent, kann man also schreiben als direktes Produkt der Sydow-Untergruppen, jeweils zu der, also jeweils zu den Primzahlen, und B genauso. Was wir nicht wissen ist, ob A und B, also ob die Ordnungen der Gruppen gemeinsame Primfaktoren haben. Da haben wir keine Ahnung. Also es könnte sein, dass A und B Teilerbringungsordnung haben und dann kann man da direkt so eine Zerlegung von A mal B hinschreiben. Aber wir wissen es eben nicht. Und deswegen müssen wir uns den Fall angucken, dass eine Primzahl beide Gruppenordnungen teilt. Muss ich das unterscheiden? Vielleicht muss ich das lieber nicht. Fangen wir an mit der Primzahl, die eine der beiden Gruppenordnungen teilt, und wir gucken, ob wir die Fallunterscheidung brauchen. Also ganz, das ist ist jetzt Absicht. Ich nehme nicht den Schnitt der Primzahlmengen, sondern die Vereinigung. Ich schaue mir also eine relevante Primzahl an. Die einzigen Primzahlen, die für uns gerade interessant sind, sind die, die die Gruppenordnung von A mal B teilen. Und die finde ich in der Ordnung von A oder in der Ordnung von B oder in beiden. Also ich nehme sie dann. So. Was weiß ich? Beide diese Gruppen haben jeweils Pisydorf-Untergruppen, jeweils eine. Vielleicht ist sie trivial, aber auf jeden Fall ist es immer nur diese eine und das ist dann das OP von A bzw. OP von B. Das sind charakteristische Untergruppen und jetzt kommt's. Da A und B Normalteiler von B sind, normalisieren sie sich gegenseitig. Die bewirken also aufeinander per Konjugation Automorphismen. Und jetzt kommt ein Argument, das wir schon fünfmal hatten. Wenn ich eine charakteristische Untergruppe bin, dann bleibe ich bei Konjugation invariant. Unter jedem Automorphismus, insbesondere bei Konjugation. Und das heißt jetzt also, dass das OP von A von B normalisiert wird und umgekehrt. B ist ein Normalisator von OP von A und umgekehrt. Im Normalisator von OP von B. Also ist insbesondere das Produkt von OP von A und OP von B eine Untergruppe. Die normalisieren sich gegenseitig. Das ist jetzt eine P-Untergruppe von A mal B. Und zwar P-Normalteiler. Denn OP von A ist normal in A und wird von B normalisiert, ist also normal in A mal B. Genauso OP von B und es ist eine P-Gruppe, also ein P-Normalteiler. Na, und dann kann man wieder genau wie vorhin das umgekehrt machen. Wenn ich OP davon nehme und dann den Durchschnitt bilde, dann kriege ich eine P-Untergruppe von A bzw. B, liege also in der einzigen Pisydorf-Untergruppe, also in OP von A bzw. OP von B. Und so kann man zeigen, dass in Wirklichkeit dieses Produkt sogar das gleiche ist wie OP von A mal B. Pisydorf-Untergruppe von A mal B. Und die ganze Zeit habe ich nicht gebraucht, ob das P nur eine dieser beiden Gruppenordnungen teilt oder beide. Das war egal. Im Zweifel ist halt irgendwas von diesen OPs eins, aber das stört die ganze Zeit nicht. Jetzt haben wir für jede Primzahl, die die Ordnung von A oder von B teilt, gezeigt, dass A mal B nur genau eine Pisydorf-Untergruppe hat. Und die kann ich basteln, ganz konkret, indem ich die OPs von A und B multipliziere. Insbesondere das A mal B nehme. Ah, hier habe ich die ganze Zeit, ohne es zu sagen, oder ohne es jedenfalls hinzuschreiben, den Satz von vorher benutzt. Einfach, weil es für mich immer so klar ist, es damit zu machen. Das war Satz 4.6. Ich habe den zweimal benutzt. Ich habe benutzt, dass ich das mit den Sydow-Untergruppen habe, ausgehend von A und B, die beide nilpotent sind. Das heißt, es war dann die Richtung aus 1 folgt, 4 bzw. 5 und umgekehrt. Irgendwann werde ich aufhören, das überhaupt zu erwähnen, weil dann einfach so klar ist, dass wir diese ganzen Sachen gleichwertig nutzen können. Der Rest. Übungsaufgabe. Hinweis. Wenn man mit solchen Faktorgruppen arbeitet, die nilpotent sind, dann kann es hilfreich sein, nicht das Sydow-Zeug zu benutzen, sondern das Normalreihenzeug und damit zu spielen. So, gebe ich als Tipp. Und dann kommen wir zur Fitting-Gruppe. Da wollte ich nämlich heute gerne noch hin. Wir werden jetzt mit Nilpotenz nicht fertig, das macht nichts. Wir sind gut in der Zeit, wir können ganz entspannt nächste Woche das Kapitel abschließen und mit Auflösbarkeit anfangen. Und dann haben Sie immer noch genug Zeit, sich die Übungsaufgaben dazu anzugucken. Wir haben jetzt gesehen, dass man einfach alle nilpotenten Normalteiler von G hernehmen und multiplizieren kann. Und dann kommt so ein größter nilpotenter Normalteiler raus. Und das Ding ist die Fitting-Untergruppe und die ist sehr wichtig. Ich weiß nicht mehr, wer mir erzählt hat, dass die eigentlich nach jemand anders benannt sein müsste. Muss ich nochmal irgendwo nachlesen oder nachfragen. Weil eigentlich ist, glaube ich, Fitting nicht der richtige Name, aber es ist so etabliert und ich werde das jetzt nicht anfangen umzubenennen. Definition. Der mit Lemma 4.7 eindeutig bestimmte größte nilpotente Normalteiler von G. Eindeutig bestimmt, weil ich ja einfach alle nilpotenten Normalteiler nehmen und multiplizieren kann. Heißt Fitting-Gruppe oder Fitting-Untergruppe von G bezeichnet mit F von G. Jedenfalls ist das die in dem Teil der Gruppentheorie, in dem ich so rumlaufe, gängige Bezeichnung. Aber ich habe tatsächlich anderswo schon gesehen, und deswegen erwähne ich das hier, ich habe auch schon gesehen FIT von G. Also nur für den Fall. Aber nicht bei mir, nicht in meiner Vorlesung, bei mir heißt es immer F von G. Das ist die, soweit ich das weiß, gängige Bezeichnung. Und wenn wir schon dabei sind, definieren wir gleich noch was. Das hat was mit Nilpotenz zu tun, das sehen wir gleich. Wenn ich alle maximalen Untergruppen von G hernehme und deren Durchschnitt bilde, dann kommt halt irgendwas raus, irgendeine Untergruppe. Vielleicht ist es nur die triviale Untergruppe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es auch wieder so eine wichtige Untergruppe. Wenn ich über alles, was maximal ist, schneide, kommt da ein Normalteiler raus und sogar eine charakteristische Untergruppe, weil maximale Untergruppe zu sein auch wieder was ist, was invariant ist unter Automorphismen. Das heißt, es ist wieder so eine natürlich konstruierte Untergruppe. Sowas ist meistens dann interessant. Es sei denn, es ist immer trivial, dann ist es nicht so interessant. Das Ding heißt Frattini-Untergruppe. Frattini-Untergruppe. Und bestimmt gibt es da auch irgendwo in der Literatur andere Dinge, aber ich nehme jetzt wieder das, was ich kenne und was sehr viele Bücher benutzen und was, soweit ich weiß, Standard ist. Ein großes Vieh. Das nimmt, also auch wirklich groß, auch wenn man Latex schreibt, ein großes Vieh, bitte kein kleines. Das ist die Frattini-Untergruppe von G. Und das ist der Durchschnitt aller maximalen Untergruppen von G. Haben wir jetzt für allgemeine Gruppen G definiert, ist für P-Gruppen besonders interessant. Da sind wir wieder beim Anfang der Übung. Die maximalen Untergruppen einer P-Gruppe sind ja genau die Untergruppen von Index P. Wenn ich die alle schneide, kriege ich also die Frattini-Untergruppe dieser P-Gruppe. Und was das bedeutet und wie die aussieht, das sehen wir dann noch. Jetzt haben wir also F von G und Phi von G. Und ich habe ein winziges Beispiel mitgebracht und dann beweisen wir noch ein Lemma. So, was haben wir denn da? Ich möchte gerne die Frattini-Gruppe ausrechnen von der symmetrischen Gruppe SYM3. Das ist nicht so spannend. Alle Untergruppen der SYM3 sind maximale Untergruppen. Das liegt daran, dass es so klein ist und dass die Primfaktorzerlegung von 6 so langweilig ist und noch mehr Gründe, was auch immer. Ich schneide also hier einfach über alle echt nicht trivialen Untergruppen. Und da muss ich jetzt gar nichts weiter hinschreiben, um zu sehen, dass da die triviale Untergruppe rauskommt. Denn ich schneide da einerseits über Gruppen der Ordnung 2 und andererseits über Gruppen der Ordnung 3. Also genau gesagt, eine der Ordnung 3 und 3 der Ordnung 2. Und da kommt natürlich die Identität raus. Was ist, wenn ich es ein bisschen interessanter mache und zum 4 nehme? Überlegen wir kurz, wie sieht die SYM4 aus? Da habe ich einmal als maximale Untergruppe die Alt 4 vom Index 2. Was für andere maximale Untergruppen habe ich da noch? Na, die zwei Sylow-Untergruppen haben Index 3. Die müssen also auch maximal sein. Da kann nichts mehr dazwischen passen. 3 ist eine Primzahl. So, das heißt, ich habe da einmal die Alt 4. Dann habe ich da diese verschiedenen zwei Sylow-Untergruppen. Okay, was habe ich noch? Habe ich noch mehr maximale Untergruppen in der SYM4? Na, die Pumpstabilisatoren. Also diese verschiedenen Kopien von der SYN3, die ich da drin habe. Das sind auch maximale Unterbrechungen. So, und über all diese Leute schneide ich jetzt. Also über diese vier verschiedenen SYN3-Kopien da drin, die Pumpstabilisatoren. Dann diese Untergruppen davon 8, die zwei Südorf-Untergruppen. Wenn ich über die alle schneide, lande ich in V4. Dann schneide ich noch mit der Alt-4. Das heißt, am Ende lande ich irgendwie in V4. Und ich lande aber in diesen Kopien von der symmetrischen Gruppe SYN3, die nur aus drei Zyklen und Transpositionen bestehen. Die haben nichts gemeinsam, außer dem einzelnen. Das heißt, ich kriege wieder nur eins. Kommt auch mal irgendwas Spannendes raus. Wir können ja mal die Fitting-Untergruppe angucken, dieser Gruppen. Fitting-Gruppe von SYN3. Was für nilpotente Normalteiler hat die SYN3? Naja, SYN3 ist selber nicht nilpotent. Warum eigentlich? Kann mir das jemand sagen?
Eins-2 wird nur von sich selbst normalisiert. Also die Untergruppe, die von
1-2. Zum Beispiel. Richtig, genau. Man kann es mit der Definition sehen. Oder es gibt mehrere 3-Südorf-Untergruppen. So kann man es auch sehen. Mehrere 2. Nennt so 3 Stück. Das war ein Versprecher. Es gibt 3 2-Südorf-Untergruppen, nicht nur eine. Das ist ein anderes Argument. Die ist also selber nicht nilpotent. Das heißt, die Fitting-Gruppe ist nicht alles. Das kann ja sonst auch sein, dass die Fitting-Gruppe einfach alles ist. Hier ist es nicht so. Aber wir sehen einen nilpotenten Normalteiler, nämlich die Alt-3. Die ist einfach zyklisch der Ordnung 3 und ist normal. Und jetzt gucken wir noch die Fitting-Gruppe von SYN4 an. Was ist da los? Die SYN4 ist auch nicht nilpotent. Wenn sie es wäre, wäre SYN3 nilpotent, weil es ja isomorph ist zu einer Untergruppe davon. So kann man argumentieren. Man kann aber auch wieder damit argumentieren, dass es einfach mehrere Südorf-Gruppen gibt zu den Primzahlen. Ja, okay, gucken wir mal. Was für Normalteiler kennen wir? Die Alt-4, aber die ist nicht nilpotent. Wir haben schon mal O2 von SYN4 angeguckt. O2 von SYN4 ist eine elementarische Gruppe der Ordnung 4, die aus den Doppeltranspositionen besteht und der identischen Abbildung. Das ist das O2. Das ist also auf jeden Fall ein nilpotenter Normalteiler. Der muss schon mal hier drin liegen. Jetzt ist die Frage, wird der größer? Wenn der größer wäre und wäre eine 2-Gruppe, dann wäre es schon eine 2-Südorf-Untergruppe. Dann wäre es die einzige, aber es gibt mehrere. Also geht es nicht. Kann die Primzahl 3 damit reinkommen? Nein, denn sonst läge da ja eine 3-Südorf-Untergruppe drin. Die haben ja nur Ordnung 3. Dann gäbe es nur eine, es gibt aber mehrere. Das heißt, so kann man sich durch relativ einfache kleine Argumente so ein bisschen erschließen, wie die Fitting-Gruppe aussehen kann, in konkreten Gruppen, die man kennt und wo man ein bisschen was weiß. Das heißt, hier ist es einfach die V4, das Erzeugnis der Doppeltransposition. Nach diesen kleinen Beispielen schauen wir uns jetzt an, was die Fitting-Gruppe und die Frattini-Gruppe miteinander zu tun haben und was man zur Frattini-Gruppe so sagen kann. Dann mal 4-9. Das sind 3 Aussagen, von denen wir 2 beweisen und eine ist wieder die Übungsaufgabe, weil das so ein schönes Argument ist, an dem man so viel lernt und ich freue mich jedes Mal. Das muss ich eigentlich immer als Übungsaufgabe stellen. Die erste Aussage. Wenn man eine Untergruppe hat, deren Produkt mit der Frattini-Gruppe alles ist, dann war die Untergruppe schon alles. Deswegen sagt manche auch, dass die Frattini-Gruppe quasi aus den Nichterzeugern der Gruppe besteht. Und es gibt auch tatsächlich andere Beschreibungen der Frattini-Gruppe, die diese Idee aufgreifen. Es ist also A eine Untergruppe von E. Und ist das Produkt von A mit der Frattini-Untergruppe alles? Die ganze Gruppe? Dann muss zweite Aussage, die Frattini-Gruppe liegt in der Fitting-Gruppe. Das ist eine Übungsaufgabe. Und die letzte Aussage, die ist wirklich cool. Falls die Faktorgruppe nach der Frattini-Gruppe nilpotent ist, dann ist die ganze Gruppe nilpotent. Das ist wirklich toll. Ein sehr schönes Nilpotenzkriterium. Okay, gucken wir uns Teil A mal an. Wir wollen zeigen, dass irgendeine Gruppe die ganze Gruppe ist. Dann nehmen wir doch mal an, die sei es nicht. Angenommen, H sei nicht ganz G. Dann ist H eine echte Untergruppe. Jede echte Untergruppe liegt in einer maximalen Untergruppe. Also nehmen wir uns doch mal eine her. Dann sei M eine maximale Untergruppe von G, die H enthält. Was ist dann los? Na, M ist eine maximale Untergruppe. Die Frattini-Gruppe ist der Durchschnitt über alle. Also liegt die Frattini-Gruppe in jeder maximalen Untergruppe und deswegen auch in M. Also liegt die Frattini-Gruppe da drin. Gleichzeitig liegt H da drin. Also liegen da beide drin, dann liegt auch ihr Produkt drin. Das Produkt ist aber ganz G. Jetzt ist also G dasselbe wie H mal die Frattini-Untergruppe. Wir haben gerade geklärt, dass beide Bestandteile in M liegen. Und das ist ein Widerspruch, denn eine maximale Untergruppe ist nicht die ganze Gruppe. Das geht also schon mal nicht. B ist die Hausaufgabe. Und bei C gönnen wir uns ein bisschen Platz. Bei C möchte ich auch wieder Satz 4, 6 benutzen. Und zwar möchte ich zeigen, dass für alle primen Zahlen es immer nur eine Sylow-Untergruppe gibt, das ist die Nummer 1. Also fange ich an mit einer primen Zahl P. So, also P von G. Eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Jetzt möchte ich der Frattini-Untergruppe einen Namen geben, damit ich dann gleich in die Faktorgruppe gehen kann, mit dem natürlichen Homomorphismus und die Notation ein bisschen einfacher ist. Die Frattini-Untergruppe. Ich habe jetzt gar nicht nochmal irgendwo hingeschrieben, dass die Normalteiler ist, aber ich habe es erzählt. Ich habe erzählt, dass die Normalteiler ist und sogar charakteristisch, weil es ja der Durchschnitt über alle irgendwas ist, also alle maximalen Untergruppen. Ich glaube, ich stand da drüben, als ich das erzählt habe, aber ich habe es nicht angeschrieben. Sei das so, die quer die Faktorgruppe mit dem natürlichen Homomorphismus, so wie immer, und P. Dann gucke ich mir erstmal das Bild davon in der Faktorgruppe an. Also was ist hier los? Ich kann ja mal den natürlichen Homomorphismus auf P anwenden, dann kriege ich das Bild von P in dieser Faktorgruppe und das ist dann da drin eine P-Sylow-Untergruppe. Denn wenn ich hier jetzt eine größere P-Potenz hätte, dann könnte ich ja das volle U-Bild nehmen, dann würde ich da drin etwas finden, was eine größere Ordnung hat als P. Das geht nicht. Also muss das Bild von P unter dem natürlichen Homomorphismus in der Faktorgruppe dort eine P-Sylow-Untergruppe sein. Aber es ist nicht nur eine, es ist die eine, denn die Faktorgruppe ist nach Voraussetzung nilpotent. Das ist die einzige P-Sylow-Untergruppe von quer nach Voraussetzung. Und hier benutze ich auch wieder Satz 4, 6, ohne es jetzt ständig hinzuschreiben. Ich benutze die Nilpotenz der Faktorgruppe in dem Sinne, dass es da für jede Primzahl nur eine Sylow-Untergruppe gibt. So. Das einzige irgendwas ist immer normal. P quer ist also jetzt normal in G quer. Das heißt, dass das volle Urbild davon ein Normalteiler der Ursprungsgruppe ist. Was ist das volle Urbild von P quer? Das ist jetzt die Frage. Wer kann mir das beantworten? Wie kriege ich das volle Urbild von dieser Sylow-Untergruppe in der Faktorgruppe? Keine Idee? Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Also ich habe angefangen mit einer Untergruppe P, bin in die Faktorgruppe gegangen. In die Faktorgruppe zu gehen heißt ja, ich nehme den natürlichen Homomorphismus, nehme also die Elemente als Repräsentanten von Nebenklassen. Da gebe ich als Bild also P mal N modulo N. Das volle Urbild ist P mal N. Bitte, bitte unbedingt merken, sowas brauchen wir noch ganz oft. Das volle Urbild von P quer in G ist das volle Urbild normal in D. So. P mal N ist ein Normalteiler von G und in diesem Normalteiler liegt eine P-Sydow-Untergruppe von ganz G, nämlich das P, mit dem wir angefangen haben. Jetzt kommt das Frattini-Argument oder auch das Capelli-Argument. Normalteiler mit P-Sydow-Untergruppe, es klingelt und wie ein Pavlovscher Hund sagen wir, die große Gruppe ist der Normalisator der P-Sydow-Untergruppe mal der Normalteiler. Schreiben hin. Dann schreibe ich Capelli-Argument einfach aus Prinzip. Aber die meisten Menschen sagen Frattini. Und es gibt ein Lemma, 2,5 heißt das. Und das ist die Standardanwendung. Jetzt ist G der Normalisator von P, also der Normalisator der Sylow-Untergruppe hier in den Normalteiler, mal der Normalteiler. Gleich, wir gucken weiter. P liegt in seinem eigenen Normalisator drin, muss ich also nicht nochmal extra hinschreiben. Dann steht der Normalisator von P mal N. Was war nochmal N? Moment, N mal die Frattini-Gruppe. Jetzt steht hier, dass ich G schreiben kann als irgendwas mal die Frattini-Gruppe. Teil A sagt, irgendwas ist schon die ganze Gruppe. Das heißt, G ist in Wirklichkeit der Normalisator von P. Mit A folgt also, dass der Normalisator von P die ganze Gruppe ist. Dementsprechend ist P normal in G. Was habe ich gezeigt? Ich habe angefangen mit irgendeiner Primzahl, habe eine P-Sydow-Untergruppe hergenommen und gezeigt, dass sie normal in G ist. Wir haben also gezeigt, dass es für jede Primzahl immer nur genau eine Sydow-Untergruppe gibt. Und das ist ein Kriterium für Nilpotenz. Fertig. Und ich würde sagen, fertig im Sinne von fertig für heute. Denn es ist ein schöner Abschluss. Wir haben dann nächstes Mal noch so ein klein bisschen Nachgeplänkel. Und dann kommen wir zur Aufschlussfrage. Einverstanden? Dann vielen Dank und nächste Woche geht's weiter.